Wenn wir unsere Landschaften zerstören, nehmen wir uns selbst die Lebensgrundlage.
Die wollen bei uns mitten im Moor in Niedersachsen eine Windkraftanlage errichten.
Das ist ein total mieses Spiel.
Alles, wenn man sich das anschaut, es ist nur noch vollkommener Irrsinn und hat mit normaler Logik nichts mehr zu tun.
Aber so in der Annäherung auf diese Tieffrequenz haben wir bereits eine erhebliche Störung. Bei Kindern bedeutet es Konzentrationsprobleme, Schulleistungsstörungen.
Ich habe solche Windräder vor 20 Jahren die Finanzierung vermittelt. Ich kann ganz klar sagen, es geht nur um ein einziges Thema. Was investiere ich, was kriege ich raus? Es geht einfach nur ums Geld.
Die Aufklärung ist das A und O und der Schlüssel. Und wenn die Menschen erfahren werden, wie sie geschädigt werden, körperlich auch, dann wird es einen Aufstand geben. Dann wird diese Windkraftgeschichte, diese ganze Windkraftindustrie weggefegt werden.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Wendezeit. Wir sind wieder im Deutschen Bundestag. Das ist ja unser Standardrahmen, in dem wir uns hier bewegen. Wir haben heute in Berlin das Windkraftsymposium, reale Schäden und wie man dort Lösungen anbietet. Und da haben wir heute vier Referenten, die alle beim Symposium auch referiert haben. Schön, dass Sie dabei sind. Wir beginnen.
Danke.
Ja. Frau Dr. Ursula Bellut-Steg, Sie sind Fachärztin. Sie sind Forscherin und haben als primäres Thema das Thema Infraschall, zu dem Sie seit über 10 Jahren forschen. Wie war Ihr Eindruck heute? Ein paar hundert Gäste gestern schon, heute erneut. Wie wichtig ist dieses Symposium?
Ich glaube, sehr, sehr wichtig, weil wir stellen fest, auch die Deutsche Gesellschaft Schallerkrankungen, für die ich der wissenschaftliche Beirat bin und wo wir die vielen Beschwerden der Menschen über Schallerkrankungen auch erfassen, dass wirklich die Öffentlichkeit hergestellt wird. Weil über dem Ganzen schwebt eine dicke Decke der Nicht-Information, der nur öffentlich zugänglichen im Moment über die Medien, normalen Medien, deren Vorteile zu nennen und die Wichtigkeit, diese Energiewende auf jeden Fall in ein Ende zu bringen, also erfolgreich zu Ende zu bringen. Und wir haben, ich als Arzt und andere in ihren Eigenschaften, größte Bedenken, was wir im Moment schon Mensch und Natur antun. Und das, mein Fachgebiet bezieht sich auf den Infraschall dabei.
Bei Ihrem Vortrag waren die Leute total ruhig, ja, und da gehen wir nachher nochmal darauf ein. Irrsinniges, spannendes Thema, was der Masse der Menschen eben nicht zugänglich gemacht wird. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Dann begrüßen wir Herrn Stefan Spiegelsberger. Sie sind Fachjournalist im Bereich Energie. Sie haben einen sehr, sehr großen YouTube-Kanal. Ich glaube, 200.000 Follower mittlerweile.
Nicht ganz, aber fast.
Nicht ganz, aber können wir nach der Sendung mal gucken, ob das noch was dazu beigetragen hat. Und daher kennt man Sie. Und Sie haben heute referiert zum Thema Blackout. Auch die Frage an Sie, was wünschen Sie sich von der Alternative für Deutschland, die heute Gastgeber war, dieses Symposiums, wie dieses Thema weiter behandelt wird?
Also ich finde sowas richtig gut, so Symposium, weil es einfach für uns Netzwerken ist. Wir haben auch die Möglichkeit, eben so Fachthemen wie PFAS, Infraschall etc. heute nochmal mitzunehmen, was mir auch draußen hilft. Bin ja selber in der Bürgerinitiative tätig. Wir haben schon Windräder verhindert. Jetzt kommen die nächsten, die wollen wir auch wieder verhindern. Und da ist es natürlich super, wenn ich so komprimiert die Informationen von Fachleuten auf einen Haufen kriege.
Wunderbar, auch herzlichen Dank, dass Sie spontan an der Sendung teilnehmen. Dann begrüßen wir Herrn Markus Resch. Sie sind Geologe, Biologe und Sie sind Mitglied der Alternative für Deutschland im Landtag in Hessen. Sie haben zu Schäden am Grundwasser durch die Windkraft referiert. Haben Sie gute Gespräche geführt hier auf dem Symposium?
Also ich muss besonders den Organisatoren hier dieses Symposium ein höchstes Lob lassen. Es war perfekt organisiert. Es hat vom Catering über die Gespräche das gebracht, was man von einem Symposium erwarten sollte. Wir konnten uns vernetzen. Man konnte viele schöne Gespräche bis jetzt führen. Das werden wir heute den ganzen Tag auch noch tun. Und ich konnte mich mit Leuten austauschen, mit denen ich sonst normal nicht so einfach in Kontakt kommen würde. Zusätzlich kann ich immer sehen, weil ich auch in den Enquete-Kommissionen in Nordrhein-Westfalen tätig bin, für Bergbau, eben Wasser und Gesundheit, dass viele dieser Bedenken, die jetzt auch von ganz normalen öffentlichen Stellen an mich herangetragen werden, über die Reinheit des Grundwassers, Problematik PFAS, Rodentizide und eben auch Windkraft, sich hier von vielen Leuten auch bestätigt werden.
Ja, danke auch für die spontane Teilnahme hier in der Runde. Und der Gastgeber der Runde, Herr Dr. Rainer Rothfuß, aus vielen vorherigen Sendungen bekannt, muss man, glaube ich, nicht groß vorstellen, Mitglied des Deutschen Bundestages. Sie machen im Bereich Menschenrechte, haben auch referiert. Und was haben Sie mitgenommen von diesem Symposium?
Ja, also für mich steht im Mittelpunkt tatsächlich die Menschenrechtsfrage, weswegen ich auch hier ein entsprechendes Panel geleitet habe. Und das ist eine Thematik, die wirklich noch unterbelichtet ist in der Öffentlichkeit. Das ist kein Zufall. Die Politik hat da die Hand drauf, die Medien haben die Hand drauf, die Windkraftindustrie und die Verbände ebenso. Sie wollen nicht, dass die Betroffenen erkennen, welche realen Schäden sie zu erleiden haben. Das Ganze läuft ja oft über längere Zeiträume hinweg, bis Schäden einem bewusst werden, bis die Ursachen auch bewusst werden. Und deswegen hofft man einfach, diesen ganzen Windkraftwahnsinn weitertreiben zu können, bevor das Bewusstsein der Bevölkerung erwacht. Das wird aber kommen und daran arbeiten wir mit. Dem dient dieses Windkraftsymposium, dem dient diese Runde, dem dienen Tausende von Bürgerinitiativen, die Gott sei Dank schon seit langem sich zu Experten gemacht haben und oder auch schon Experten beruflich vorher waren und dann dort eingestiegen sind. Die Bewusstseinsbildung, die Aufklärung ist das A und O und der Schlüssel. Und wenn die Menschen erfahren werden, wie sie geschädigt werden, körperlich auch, nicht nur bezüglich ihrer Immobilien, Verschandelung der Landschaft, dann wird es einen Aufstand geben. Dann wird diese Windkraftgeschichte, diese ganze Windkraftindustrie weggefegt werden.
Da gehen wir näher mal darauf ein. Es war ja eine Menge an Punkten, die auf den Menschen dort oder auch auf die Natur dort einprasseln. Aber ich würde am Anfang einfach mal gerne, Herr Spiegelsberger, Sie vielleicht mal fragen. Sie haben da zwei Geräte liegen. Da haben Sie eindrücklich das auch geschildert. Ich habe das so verstanden, es gab in Deutschland bis vor einiger Zeit, 10, 12 Jahre, eine grundlastfähige Energieversorgung. Das lief, das schnurrte so vor sich hin. Und dann kamen irgendwann die Windräder und die Solarplatten. Und dann hat sich massiv was in unserer Energiesicherheit geändert. Vielleicht können Sie das mal plastisch oder mit Ihren Modellen dort zeigen.
Genau. Also das soll jetzt hier ein Generator dastehen und die produzieren Strom, indem sich die durch ein Magnetfeld drehen, also rein mechanisch, physikalisch. Das ist der große Unterschied. Wir hatten im Jahr 2000 zum Beispiel knapp 1000 solcher Großkraftwerke in Deutschland und damit haben wir unseren Strom produziert.
Wie groß waren die so im Schnitt, so kann man sagen?
Ja, Atomkraftwerke kennt jeder, Kohlekraftwerke, das sind schon riesen Dinger, also mit teilweise 660 Tonnen an Generator. Da war also richtig Schwungmasse.
Wenn wir mal ein Bild einblenden, da haben Sie ein Bild.
Genau. Also das sind richtig große Teile, die quasi unseren Strom produziert haben. Und vor ungefähr 20 Jahren haben wir angefangen, dass wir sogenannte elektronische Kraftwerke bauen. Also Wind und Solar gerne direkt ins Stromnetz übertragen, sondern über sogenannte Wechselrichter. Also hier zum Beispiel ist einer von Solar, hier kommt der Solarstrom rein. Dann prüft dieses Gerät noch, wie ist gerade der Netzsinus. Wir haben ja diese 50 Hertz, dass also quasi ein Männchen drin ist, der 50 Mal in der Sekunde eine Batterie dreht. Und genau an das versucht sich der so gut wie möglich anzupassen und darüber wird dieser Strom produziert. Und das hat leider mehrere Nachteile. Der große Nachteil ist zum Beispiel, dass diese Schwungmasse, wenn ich das jetzt antreibe, dann dreht sich das ja weiter. Mhm. Und das heißt, wenn jetzt zum Beispiel, das läuft jetzt mit 50 Hertz, jetzt kommt eine Frequenzschwankung daher, wie so eine Welle auf gut Deutsch gesagt, und dann müsste sie ja diesen Generator bremsen oder beschleunigen. Und bis du 660 Tonnen abbremst, die voll in Schwung haben, das dauert. Das heißt, die haben quasi diese ganzen Frequenzschwankungen einfach geglättet, desto mehr von diesen Geräten drin waren. Und wir haben jetzt in Spanien gesehen, was passiert, wenn zu wenig von denen drin haben und zu viele von denen. In Spanien waren nur 26% von diesen Kraftwerken am Netz und 74% elektronische. Und die erzeugen eben diese Schwingungen, weil die halt nie 100% genau funktionieren. Und die konnten die einfach nicht mehr dämpfen.
Das war die Technik früher quasi.
Genau, die alte Technik konnte die neue nicht mehr einfangen. Und deswegen kam es dann letztendlich zum Blackout. Und deswegen ist dort Spanien und Portugal mehrere Tage ohne Strom gewesen.
Also versagt hat quasi die neue Technik.
Versagt hat die neue Technik.
Das heißt, so viel, wenn ich das richtig verstehe, so viel Sonne und Wind kann man auf einmal nicht kontrollieren. Dann gibt es Schwankungen über 50 Hertz und dann...
Genau, das eine ist quasi das, dass die Stromerzeugung ist. Da haben wir das nächste Problem. Die haben halt genauso viel Strom erzeugt, wie wir gebraucht haben. Die anderen produzieren halt, wenn gerade die Sonne scheint. Ob wir den Strom brauchen oder nicht, ist so ein Wechselrichter ja vollkommen egal. Der produziert einfach das, was die Sonne bringt. Und dadurch haben wir natürlich Probleme und jetzt haben wir eben diese weiteren Probleme, dass der Strom eben elektronisch erzeugt wird und nicht mehr mechanisch.
Und davon gab es 1000 und wie viel hat man davon?
Also wir haben jetzt insgesamt im deutschen Stromnetz 8,14 Millionen Kraftwerke. Das kommen Sie mal von 1000 auf 8,14 und haben im letzten Jahr 1,4 Millionen Kraftwerke dazugebaut, obwohl wir nicht mehr Strom gebraucht haben. Und allein diese eine Zahl müsste jeden normal denkenden Menschen klar machen, das kann doch gar nicht funktionieren. Ich kann doch nicht 1,4 Millionen Kraftwerke in ein Stromnetz einsetzen, das nicht dafür gebaut war und das ich gar nicht benötige.
Also jedes Einfamilienhaus gilt als Kraftwerk?
Jede Solaranlage gilt als Kraftwerk, jede Windanlage gilt als Kraftwerk. Und da haben wir 1,4 Millionen dazugebaut. Und das ist einfach eine unglaubliche Zahl und erwarten jetzt, dass unser Stromnetz das abkann.
Wer kontrolliert diese Anzahl? Wer kontrolliert sowas?
Ja, die Politik will es ja so.
Ja, aber und wer steuert diese Anlagen? 1,4 Millionen, wer hat da die Kontrolle?
Netzagentur? Naja, es ist halt einfach, es gibt, nee, das, die Leute bauen die selber, weil es einfach Förderungen gibt und dann sagen, oh, das rechnet sich, dann baue ich mal eine. Fertig. Weil es ist ja so gewünscht von der jetzigen Politik, dass eben möglichst viel von denen gebaut werden auf egal woher, ohne Sinn und Verstand, dass man einfach möglichst viele von diese baut. Ob das sinnvoll ist oder nicht, man muss sich nur mal kurz überlegen, zu diese Kraftwerke. Wir haben in Bayern letztes Jahr 200.000 von denen dazu gebaut. Nur in Bayern. Wir haben in Bayern letztes Jahr 1,7 Millionen Mal abgeschaltet, solche Kraftwerke, weil der Strom nicht gebraucht wurde oder weil er nicht transportiert werden kann, weil auch die Leitung nur gewisse Kapazitäten haben. Also alles, wenn man sich das anschaut, es ist nur noch vollkommener Irrsinn und hat mit normaler Logik nichts mehr zu tun.
Es ist eine Ideologie. Und Ideologien sind selten logisch. Das heißt, an einem grauen, dunklen, windstillen Tag haben wir negativ und einem blauen Himmel mit viel Wind haben wir Überangebot.
Genau.
Und das ist keine freie Marktwirtschaft, das ist nur noch irgendwie 5-Jahres-Plan. Wir haben heute so viel und mehr ist das nicht.
Also wir nehmen erstmal mit aus der Erklärung, früher hatten wir quasi Energie, wenn eine Gesellschaft die benötigte, man konnte die regulieren und heute ist die Energie da, wenn eine Gesellschaft vielleicht gar nicht so viel abnehmen kann. Das kann man das so zusammenfassen?
Das kann man so zusammenfassen. Wir haben ja auch die Abwurfzeiten dann, die auch sehr wichtig sind. Das heißt, wenn heute zu wenig Strom da ist, haben ja die großen Energieabnehmer wie die Pharmaunternehmen und die Metallindustrie auch Verträge mit dem Staat, also im Moment, ihr könnt nicht so viel liefern, dann zahlt ihr unseren Ausfall. Und das merkt man im nächsten Monat schon, wenn wir hohe Ausfallzeiten haben, dann geht sofort die Schwerindustrie und sagt dann jetzt doch, Leute, ihr bezahlt unseren Ausfall, weil ihr uns das garantiert habt und nicht leisten könnt. Das muss man sich mal wirklich zu Augen führen und diese Zahlen steigen.
Also von Jahr zu Jahr. An große Unternehmen als
genau.
Und jetzt kommt ja ganz oft so, sagen wir mal, ich nenne das so ein mediales Märchen, dass man den Leuten sagt, jetzt ist so viel Wind und so viel Solarstrom da. Das ist ja auch manchmal mehr, als man in der Gesellschaft gerade benötigt. Natürlich. Dann erzählt man uns, wir müssen Speicher bauen und wir brauchen zum Beispiel Wasserstofftechnologie.
Man hat uns ja auch erzählt, man könnte den Strom im Netz speichern. Das hat man uns ja auch erzählt.
Und die Kühlhähnchen.
Und die eben auch.
Die Kühlhähnchen nicht
und
zu vergessen.
Und das ist... Naja, man muss irgendwie doch schon wissenschaftlich bleiben. Und wie gesagt, Ideologien sorgen noch nicht für sich und Strom.
Das ist eben so. Wie viel Speicherkapazität hätte Deutschland also aktuell?
Also aktuell haben wir an reinen Akkus haben wir ungefähr 24 Gigawattstunden. Und ich habe mir mal den Spaß gemacht und nur meinen Landkreis mal berechnet, wenn ich sage, ich habe nur noch Wind und Solar und Speicher dazu.
Ja.
Und dann bräuchten wir alleine für unseren Landkreis 70.000 Megawatt, also 70 Gigawattstunden. Und wir haben in ganz Deutschland 24 Gigawattstunden. Also wir bräuchten das Dreifache von dem, was wir jetzt haben, nur für einen Landkreis.
Also
damit, also das kann nicht funktionieren. Es kann es etwas verbessern im Sekundenbereich, aber im langfristigen Bereich sind Akkus definitiv keine Chance, dass wir das jemals schaffen.
Und man sieht ja jetzt, wie in Berlin, wenn wirklich mal Stromausfall ist, wir sind auf sowas nicht vorbereitet. Null. Es hören nach wenigen Stunden, sind die Handys leer, dann geht das Telefonnetz nicht mehr, dann man gibt kein Benzin mehr an den Tankstellen, egal ob Benzin und die E-Autos, naja, geht auch nicht ohne. Also es sind tatsächlich, tja, wie Entwicklungsland. Das ist wirklich dramatisch. Und zum Beispiel nach wenigen Stunden, wer zu Hause ein Dialysegerät hat, der ist verloren dann.
Das muss man selbst. Die Charité-Klinik hat ja kürzlich jetzt bekannt gegeben, dass sie es nur ganz eingeschränkt schafft, eine gewisse Zeit den Betrieb aufrechtzuerhalten, aber nur Kernbetrieb. Und dann wird diese größte Klinik hier inmitten Berlins auch ihren Dienst versagen. Und das macht uns doch Angst, wenn die Politik so wenig vorausschauend plant, um unsere Bedürfnisse als Bevölkerung abzusichern.
Vor allem, wenn man dann weiß, dass jedes Krankenhaus dann sagt, ja, dann müssen wir halt evakuieren.
Wir wollen.
Ja, genau. Und ich habe das mal bei uns einem Klinikchef gesagt, der mir ganz stolz verkündet hat, sie sind das einzige Krankenhaus, das 3 Tage durchhalten kann mit Notstandmarke. Und dann habe ich gesagt, du weißt, wo dann alle Patienten aus dem ganzen Landkreis hinkommen. Und die haben nur 45 Betten. Ja. Und dann wurde er richtig käsig.
Ja, das Beamen ist halt noch nicht erfunden. Ah, nee, das braucht ja auch Energie. Ne?
Da gibt's Patiententransporte nach Tschechien und nach Frankreich, wo es Atomstrom gibt.
Ja. Genau, richtig.
Stefan, eine Frage. Wie lange hält dann so ein Batteriespeicher, den du zum Beispiel für deinen Landkreis mit 70 kW?
Der hält, also den habe ich wirklich so berechnet, der ist am 1. Januar aufgeladen und es ging bis zum 13.12., da wäre er dann leer gewesen. Also der war wirklich so hoch berechnet, dass quasi mit dem, was zu viel reinkommt, dass wir den wieder halbwegs klar haben. Aber er wäre dann leer gewesen, also am 14. Dezember hätte man dann bereits ein Problem.
Und ist es nicht so, dass Strom nur ein Anteil des Bedarfs darstellt? Wir brauchen Wärme, wir brauchen Mobilität.
Das kommt ja noch dazu. Strom ist ja nur ein kleiner Teil vom Ganzen. Also das alles zu elektrifizieren, die Autos und die Wärme ist, wir schaffen den einmal den Strom umzubauen und dann reden wir noch von Wärme und E-Autos.
Genau, und wenn dann Öl- und Gasheizungen auch nicht mehr funktionieren bei Blackout, dann sind also auch alle anderen Energieträger eigentlich nicht mehr nutzbar.
Genau.
Ich weiß zum Beispiel von Öfen, die wasserführend sind und einen Wasserspeicher, Warmwasserspeicher füttern, da kann man auch kein Holzfeuer mehr machen, weil ja die Pumpe nicht mehr das warme Wasser abnimmt aus dem Ofen. Also das heißt, selbst mit Brennholz kann ich in so einem Fall nichts mehr anfangen.
Nee. Genau. Also ein guter Freund hat mir jetzt gesagt, es ist so als Bild zu gesehen, zurück in die Höhlen von Neandertal. Ja. Aber das kann irgendwie auch nicht das Ziel sein.
Um die Welt zu retten, das Weltklima.
Genau.
Ja, eben im Symposium oder gestern ist ja der Satz gefallen, früher gab es Hungersnöte, da hatte man Windmühlen und dann gab es den Spruch, hatte ich Wind, hatte ich kein Korn, hatte ich Korn, hatte ich keinen Wind. Und dann hat man eben auch keine Lebensmittel für die Menschen machen können. Ja.
Eben, und das Wichtige und ist eben, man hat ja wirklich Mitte des letzten Jahrhunderts angefangen, auch das Segel, also auch mit Windstrom, mit Wind betriebene Schiffe abzubauen und dafür teure Maschinen, spezielle Leute, Kohle in die Schiffe reinzumachen. Irgendwie müssen die Handelsleute und die Hamburger haben damit angefangen, kühlrechnende Kaufleute haben schon damals gesagt, nee, Wind kann es nicht sein. Wir möchten lieber kontinuierlich direkte Energie haben und uns nicht aufs Wetter verlassen müssen.
Und heute
schade, dass wir nicht gelernt haben. Ne?
Und heute baut man wieder Windmühlen.
Ja.
Jetzt sprachen Sie eben die Medien an, Frau Dr. Belutschik. Der Bürger hat ja über Jahrzehnte gelernt, Kernkraft ist was Schlimmes und so weiter. Und Wind und Sonne schicken keine Rechnung. Das waren ja so Sprüche oder die
Energiewende. Eines Theologen.
Genau, und die Energiewende kostet eine Kugel Eis. Ja, fragt man sich natürlich, wie groß und die Kugel dann sein muss bei den Preisen.
Eisberg.
Oder eine goldene Kugel.
Oder eine goldene Kugel Eis. Wie erleben Sie das, wenn Sie mit Freunden, mit Bekannten diskutieren? Wie reagieren die darauf?
Also ich muss vielleicht darauf verweisen, an den Beginn, als das Interesse bei mir aufkam, und es war genau zu dem Zeitpunkt, wo in Norddeutschland, in Schleswig-Holstein, Dithmarschen, die ersten größeren Ansammlungen von Windrädern standen. Und mit 2015 hatten die auch so einen erheblichen Größensprung. Das war so ein typischer, wahrscheinlich vorher politischer, auch motivierter Zuwachstum. Und weil wir oft dort oben sind in unserer Freizeit, mein Mann und ich, er ist Biologe, mein Mann, da haben wir schon gemerkt, dass irgendwas sich verändert hat. Ja, natürlich im Landschaftsbild dieser sehr, sehr schönen Schleswig-Holsteinischen Küstenlandschaften und Marschlandschaften. Aber wir kamen dann auch in das Gespräch mit Leuten. Und aus meinem Beruf her immer auch zu erfahren zu wollen, was steckt denn hinter diesen Beschwerden? Weil die haben sich wiederholt. Bei Nachforschungen habe ich festgestellt, das ist überall auf der Welt so, auch schon in der Zeit, wo es Windkraftanlagen gibt. Und dieses einheitliche Erzählen von Beschwerden und das Schildern, wie sich Tiere verhalten in diesen Räumen, wo Windkraftanlagen meinetwegen zu der Zeit auf 2, 3, 4, 5 Kilometer standen. das begann, das Interesse zu wecken, warum werden die Menschen krank? Warum verhalten sich die Tiere so, indem sie, das haben mir Leute aus Neukirchen dort erzählt, nach kurzer Zeit, vielleicht 2, 3, 4 Monaten, verschwanden die Tiere aus diesem umzingelten kleinen Ort, also was die Beobachtungen angeht, keine statistische, aber das wiederholte sich überall. Man sieht weniger Vögel, man sieht weniger Insekten und man merkt, die Tiere meiden dieses Gebiet. Und die Menschen, ja, ich bin dann einfach auch aufmerksam geworden. Wir hatten dann auch in diesem Zeitpunkt schon einen internationalen oder zu dem Zeitpunkt eher nationalen Kreis an Wissenschaftlern, die ein Mikrobiologe, ein Kardiologe, ein Physiker, ich und mehrere andere. Wir haben überlegt, was macht die Menschen krank? Und so kamen wir, ich muss sagen, eigentlich durch Zufall mehr und durch Glück, durch eine meiner Spezialisierungen auf dem Gebiet, wie wird die Feinregulierung von Blutgefäßen bei Mensch und Tier geregelt? Was machen die Innenwandzellen an wichtigen Aufgaben in diesen Blutgefäßen? Und irgendwann erkannte ich dann in den Symptomen, das sind energetische Störungen. Diese Leute haben Energiemangel. Das musste bedeuten, die Feindurchblutung ist nicht mehr, wie sie sonst ist, autonom, sondern es muss einen Störfaktor geben, der sie verändert und zu Veränderungen, und zwar in einem Sinn führt, wo es den Menschen schlechter geht. Typisches Beispiel Tinnitus. Tinnitus ist eine typische Mikrozirkulationsstörung. Das heißt, die Feindurchblutung wird schlechter, offenbar, wenn die Leute über längeren Zeitraum, es ist nicht das Problem von ein paar Minuten, in dieser Region leben, wo offenbar der Infraschall der Auslöser sein muss.
Also Sie sind quasi in ein Gebiet gekommen, wo diese neue Technik oder Immunologie der Windkäder auf einmal aufgebaut wurde und dann haben Menschen sich bei Ihnen als Ärztin...
Wir sind sogar proaktiv darauf zugegangen, weil wir einfach sowohl in Richtung Tiere, das war schon eine Riesensorge zu sehen, dass die Windkraftanlagen in den Vogelzuglinien entstehen, viel zu nahe an den Küsten. Das Küstengebiet gehört mit zum Ökosystem Wattenmeer, einem Nationalpark. Und schon damals war unser Engagement in beiden Richtungen für die Menschen, aber auch gerade für die Tiere. Wir haben bei der EU-Kommission für Umwelt eine offizielle Beschwerde geführt über Jahre. Wir haben die französische Zentrale der Nationalparks angeschrieben. Letztendlich war alles erfolglos. Und es kam zurück, meinetwegen, von der EU-Kommission für Umwelt. Das war dann schon etwa 2019. Man hätte immer Möglichkeiten, sich rechtlich zu wehren. Und Sie wissen genauso gut wie ich, als Privatmann sich für einen Umweltschutz einzusetzen, ist ohne Recht.
Also nochmal zum Verständnis für die Zuschauer. Das heißt, die Windräder sondern einen Schall ab. Der heißt Infraschall. Ja, der ist nicht sichtbar, nicht hörbar sowieso. Richtig. Also nicht sichtbar sowieso nicht und nicht hörbar. Und der macht bei den Menschen irgendwas im Körper.
Ja.
Und stört die Feindurchblutung. Kann man so sagen?
Ja, das muss man so sagen.
Und da gibt es jetzt eine Forschergruppe, die sich
da... Da hat sich eine Forschungsgruppe, wir betrafen uns in Gesprächen, beziehungsweise über Medien. Und Professor Wahl aus Mainz hat zum Beispiel die in der Öffentlichkeit bekannten Versuche mit Herzmuskelzellen gemacht. Das sind isolierte Herzmuskelzellen. Er hat ein Infraschalllabor gehabt, schon damals in Mainz, als er dort noch als Chef war in der Kardiologie. Und er hat festgestellt, dass die Kontraktibilität, also die Kontraktionskraft dieser Herzmuskelzellen unter Infraschall, unter bestimmten Schalldruckpegeln, entweder um 10 bis zu 18 bis zu 20% nachlässt.
Nach einer Stunde schon, oder?
Nach einer Stunde Beschallung. Einer Stunde Beschallung. Also konkret 120 dB, eine Stunde Beschallung, 18% weniger Kontraktionskraft.
Was hat er da, wie viel Herz hat er da genommen?
aus menschlichen Präparaten. Er war Herzchirurg.
Die Frequenz, die Herzfrequenz.
Ach so, Herzfrequenz.
Das andere Herz.
Acht.
Also das Letzte, was quasi unsere Messgeräte eigentlich noch anzeigen können, weil unter 8 Hertz misst man ja leider nicht und da wird es eigentlich
interessant. Übrigens mittlerweile, wir können messen bis 0,1 und das weiß die Politik auch, das weiß auch DIN, aber es wird nur bis 8 Hertz gemessen. Man muss jetzt im Nachhinein sagen, die Hauptfrequenzen von Infraschallanlagen liegen zwischen 0,1 und 12 Hertz, also in einem Hauptbereich, wo nicht gemessen wird.
Ja, Rolf, Sie haben ein Video gemacht, erinnere ich mich zu, ich glaube, da kam Herr Fahl auch vor zum Thema Infraschall. Ja. Wie erklären Sie das den Wählern und wird das im Bundestag behandelt, dieses Thema? Oder gibt es da irgendwas bei den Altparteien am Bewusstsein?
Nein. Windkraft ist super. Wer sie kritisiert, ist, naja, ihr kennt schon das ganze Vokabular. Also da wird wirklich gemauert. Es wird auch nicht ordentlich Forschung unterstützt. Es müssen sich dann
gar nicht
Wissenschaftler zusammentun, im privaten Engagement forschen. Wenn Sie da ein Projekt einreichen bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft,
keine Chance.
Da gibt es keine Gelder.
Keine Chance.
Man will dieses schöne, bunte, grüne Märchen, Windkraft ist gut und rettet die Welt, auf Teufel komm raus, aufrechterhalten. Und da ist die Politik williger Helfershelfer. Warum? Weil sie natürlich sonst erklären müsste, wir haben aufs falsche Pferd gesetzt. Wir haben euch, liebe Bürger, geschädigt in großem Umfang und wir haben ja hunderte Milliarden in den Sand gesetzt von eurem Geld und es ist nicht Zufall, dass uns die ganze Welt nicht gefolgt ist mit unserem Beispiel. Sondern dass sie großen Abstand, zunehmend Abstand vom deutschen Modell der Energiepolitik genommen haben. Und das ist natürlich die Totalpleite. Das ist die Bankrotterklärung aller Altparteien. Und das muss um jeden Preis verhindert werden. Also von daher, sie werden dann nie auf offene Ohren stoßen, bevor nicht durch den Druck der Bürgerinitiativen, durch den Druck von Wissenschaftlern, die Gehör finden, über Alternativmedien natürlich, bevor nicht die Menschen massiv auf die Straße gehen und massiv diese Parteien abwählen, wird sich nichts tun. Das funktioniert nur mit Druck. Das ist ein Machtspiel.
Ja. Also, ich habe eben ganz schön, wir haben eben vom Wattenmeer erzählt, Weltkulturerbe.
Ja.
Weltkulturerbe. Und dann geht man hin, lässt man mal eine Cola-Dose fallen, das kostet 500 Euro. Mhm. So, und dann gehen die staatlichen Betreiber in Weltkultur über Wattenmeer. Riesenablassgeschichten für dieses Rückstände von dem Fracking-Gas ins Wattenmeer rein. In Naturschutzgebieten Windkrafträder. In Wasserschutzgebieten hatten wir gerade den Fall, da wurde von dem Windkraftbetreiber eine asphaltierte Straße in einem Wasserschutzgebiet ohne Genehmigung errichtet. Es ist mittlerweile, man setzt sich über alles hinweg, dann liest man nach, dieses Habeck'sche Energiebeschleunigungsgesetz erlaubt ja den Energieleitungsbauern, ja, Biotope, Geotope, archäologische Fundstätten, alles egal. Und man geht dagegen vor, geht auch zu den Kreisarchäologen, sagt, guck mal, was da ausgegraben wird, Latenzeit, also Keltenzeit, alles egal, weil die sind ideologisch so mittlerweile eingeprägt, hat man das Gefühl, sagen, alles egal, Hauptsache ich glaube, I want to believe, aber in Rot-Grün. Und das kann man einfach nicht verstehen. Da steht man vor und wirklich sagt, in einem wunderschönen Wald tatsächlich, da auf einmal soll auf Quellen, in der Nähe von Quellen ein Windrad gebaut werden, verstößt gegen die EU-Wasserordnung, wo der Quellschutz ganz hoch angesetzt ist. Aber immer wie es passt. Also man schüttelt nur noch den Kopf.
Und da gibt es keine Strafen, also wenn man sich über die Gesetze wegsetzt?
Nein, die setzen sich ja selber über Gesetze hinweg. Das ist ja das Problem. Mhm. Ich erzähle mal ganz kurz von einem Fall aus Aachen, eines wunderschönen Schwarzwaldortes, in der Nähe der Hochschwarzwaldstraße. Ganz tolle Menschen dort, eine Bürgerinitiative. Da ist Folgendes, auf der Hornisgrinde ist ein Moor, ein Hochmoor. Es ist was ganz Seltenes. Das heißt, unten muss das Gestein so sein, dass oben eine Moor-Situation entsteht,
sind meistens so
die irgendwie ein Wassertrichter wirkt und filtert. Und genau auf dieses Hochmoor, umgeben von Schildern, hier ist Naturschutzgebiet, hier ist Auerhahnschutzgebiet, hier sind wertvolle Tiere und Pflanzenregionen, soll ein Windrad auf dieses Hochmoor kommen, das man abtragen will, zwischenlagern, das Windrad reinbetonieren und das Hochmoor wieder reinfügen.
Der Klimaschutz ergänzt den Umwelt- und Naturschutz.
Es ist,
wird dann im Marketing gesagt.
Also, es ist so, es schmerzt nicht so. Das ist mit das Schlimmste. Ich kann diese Zerstörung von unserer Natur, auf die wir angewiesen
unsere
sind.
Unsere Heimat.
Die uns überhaupt unsere Gesundheit erhält. Nicht nur, weil sie uns nährt, sondern weil wir ganz eng verwoben sind mit einer intakten Umwelt, die wir, wenn wir in der Stadt wohnen, natürlich auch suchen, in den Wäldern dann. Ja, wenn wir alle Wälder, wenn wir unsere Landschaften zerstören, nehmen wir uns selbst die Lebensgrundlage. Und jetzt kommt etwas dazu, wie dieser Infraschall, wobei man sagen muss, es ist nur ein Strauß oder ein Zweig aus diesem Desaster, was wir inzwischen erkennen. Diese Infraschallproblematik hat ein besonderes Problem im Moment, weil sie zunimmt. Und das tut sie durch immer größere Anlagen. Also ich muss ein ganz großes Warnen vor Repowern hiermit aussprechen. Es ist nicht eine lineare Vergrößerung des Schadens oder der Emissionen, sowohl von Wärme, Schall, Hörbar und Infraschall, sondern eine exponentielle. Und wir kommen mit den geplanten 7-Megawatt-Anlagen, die überall jetzt in Deutschland, aber auch, ich weiß es aus Kanada, ich weiß es aus Schweden, in der Planung sind, über eine rote Linie, weil wir haben die Schalldruckpegel von Professor Wals versuchen mit Herzmuskelzellen erreicht. Und wir haben die Schalldruckpegel dann erreicht und da bestätigt mich der Professor Ken Metzen aus Finnland, die nachweislich im Tierversuch zu Untergängen vor allem von Gehirnzellen führen, zu einer Neuroinflammation bei Überstimulation und zu Apoptose, das ist ein kontrollierter oder selbstgesteuerter Zelltod dann.
Eine Entzündung, oder?
Das ist eine Entzündung, eine Neuroinflammation, eine Entzündung des Gehirns, das hat nichts mit einer bakteriellen Entzündung zu tun. Eine Überstimulation, weil wir eben diese Aufnehmer, die Ebene bilden für die Aufnahme von Schall, nicht nur das Ohr ist unser Aufnehmer, sondern es sind bestimmte Rezeptoren, also Kanälchen in dem Fall, die diesen Infraschall offenbar aufnehmen, so wie sie auch es aufnehmen für Schwerkraft, Druck und alle möglichen Kräfte. Die Tiere brauchen diese Information und jetzt kommt plötzlich, oder auch die Menschen, ein getakteter, äußerlicher, immer stärker werdender im Schalldruckpegel, ein impulshaftes Geschehen, was zu ständiger irregulärer Information führen muss. Und das Problem ist eine immer weitere Zunahme eines sogenannten oxidativen Stresses. Dieser bildet die Grundlage für die Entzündung von Geweben.
Vielleicht können Sie ja mal die Folgewirkungen aufzählen, die ja viele Menschen kennen. Also von Kindern mit Aufmerksamkeitsproblemen bis hin zu Krebs. Diese Bandbreite der Möglichkeiten, was Infraschall auslösen kann, weil das hat mich sehr überrascht in Ihrem Vortrag.
Ja. Die meist Betroffenen und die Geschädigsten wären die Familien und ihre Kinder vor allem. Die Kinder sind im Wachstum, entsprechend zum Beispiel ist auch ihr Gehirn am Wachstum. In diesen Studien, die wir jetzt aktuell seit 2021 auch gerade in dieser Piezo-Kanalforschung, da geht es genau um diese Kanäle, die Druck aufnehmen und Schall aufnehmen können, hat man sogar gesehen, dass wenn hier überstimuliert wird, dass hier auch sogar Veränderungen in der Entwicklung der Zellen des Gehirns erfolgen. Also da werden meinetwegen, da stand das sogenannte Oligodendrozyten, das ist eine bestimmte Zellart, Astrozyten gebildet. Und das ist nicht das Einzige. Die Kräfte, die im Gehirn sowieso ja von jeder Zelle als Vibration ausgeht und die die Regulation dieser ganzen Vorgänge macht, da werden eben auch viele Funktionen gestört werden. Je mehr wir in dieses Gebiet eindringen mit unseren vollkommen niemals in der Natur vorkommenden tiefen Frequenzen in impulsiver, chronischer Art, erwarten wir schwere Schädigungen von mehreren Organen, unter anderem vor allem dem Gehirn als empfindliches Organ. Diese dann Gefäßstörungen, der Feindurchblutung, weitere große Anzahl von Piezo-Kanälen ist in der Lunge, ist aber im Herzkreislauf.
Die Krankheitsbilder, ja, die Krankheitsbilder, sich auch der Zuschauer vorstellen kann oder wo er mit sich abgleichen kann, habe ich vielleicht dieses Problem?
Genau, die Krankheitsbilder kann man einmal erklären, dass wir sagen, es entsteht eine Energiemangelsituation durch die Störung der Feindurchblutung. Und das wäre typischerweise Erschöpfung, Tinnitus, Schwindel, Druck auf der Brust, das ist praktisch wie ein bisschen relative Koronarinsuffizienz. Dann beim Sport ein muskulärer Schwäche, weil unser normalerweise autonomes System in den Gefäß, die Regulation, die ist so ideal, dass die genau wissen, wenn Muskeln Blut brauchen, wenn wir Sport machen, dann haben wir sie. Und hier kommt alles durcheinander. Es kommt natürlich nicht jeder Schlag von außen an, aber die Literatur, die Wissenschaft weiß, je tiefer die Frequenz, umso mehr wird durchgeleitet. Und wir wissen sogar von einer Grenzfrequenz, wenn theoretisch die Frequenz auf -10 × -2 Hertz ginge, hätten wir eine 1:1 Übertragung. Das wäre nicht mehr mit Leben zu vereinen. Aber so in der Annäherung auf diese Tieffrequenz haben wir bereits eine erhebliche Störung. Bei Kindern bedeutet es Konzentrationsprobleme, Schulleistungsstörungen. Dann kommen dazu, das bezieht sich dann vor allem darauf, dass durch diese Zunahme dieses oxidativen Stresses und die Entzündung, die ist eine stille Entzündung der Schicht, der inneren Schichten der Blutgefäße, die heißen Endothelzellen, kommt es zur Verringerung ihrer Funktionen. Und da nenne ich mal ein paar Funktionen, da kann man ableiten, was die Folge ist im chronischen Impact. Diese Zellen regulieren zum Beispiel die Immunität. Das heißt, wenn Entzündungen auftreten, Verletzungen auftreten, reagiert der Körper in einer kontrollierten Weise. Kann er dann nicht mehr, wenn das Endothel geschädigt wird. Man spricht von Desintegrität oder Verlust der Integrität oder Entzündung des Endotheliums. Das heißt, chronische Entzündung, und Sie kennen den Zusammenhang, chronische Entzündung, Krebs. Wir haben eine Krebszunahme. Dann, was ganz katastrophal ist in meinen Augen, es ist die Embryologie, also die Embryonalentwicklung, die auf diesen Endothelzellen geregelt wird. Durch normale Kräfte des Blutflusses würde normalerweise der Gefäßbaum eines Embryos entstehen, haben wir in dieser Zeit eine Überschreiten oder ein Umfeld, was mit äußerlichen Kräften hier dazwischen haut. Und das haben wir bei verschiedenen Tieren ja aus der Literatur gesehen, wie bei den Rentieren und in Skandinavien und auch vielen anderen Beispielen. Dann haben wir eine verminderte Fruchtbarkeit.
Also alles Sachen, die durch die neue Technologie noch nicht unerforscht sind. Da forschen Sie.
Ja.
Jetzt haben wir eine lange Liste von weiteren Schäden,
die durch Windkraft. Das ist der Blutdruck. Der Blutdruck wird reguliert auf den Endothelzellen.
Aber das kommt alles durch diese Bewegung der Räder.
Das kommt
Infraschall.
Durch eine Aufnahme. In dem Fall ist es die Aufnahme auf diesen Kanälchen, auf den Endothelzellen. Und der überregulierten und irregulären Information.
Vielleicht können wir ja noch eine Adresse einblenden, wo Leute, die in Nähe von Windrädern wohnen, sich melden.
Ja, da würde ich am ehesten auch die Deutsche Gesellschaft Schallerkrankungen. Die findet man DSGS, Deutsche Schutzgemeinschaft Schallerkrankungen.
Wir blenden die Adresse, wir blenden das gleich da ein.
Dann, und da kann man viele Informationen und da kann man auch zum Beispiel, wir haben einen Brandbrief jetzt geschrieben an das Umweltbundesamt. Aufgrund unserer großen Befürchtungen zur Errichtung der 7-Megawatt-Anlagen. Und hier findet man den gesamten Schriftverkehr unter News oder offene Briefe zu diesem Brandbrief mit allen wissenschaftlichen Quellen. Hier ist ein geballtes Wissen zusammengekommen mit Einbeziehung auch von den Ergebnissen von Ken Metzen aus Schweden, der eben diese Schalldruckpegel bestätigt. Ja, der auch sagt, 10 Kilometer sind um jetzige Anlagen herum schon ein Bezirk, der geschädigt wird. Sowohl für die Menschen wie auch für die Tiere,
mit dem Wind vertragen,
als auch durch die Pflanzen.
Wie die Wirbelschleppe halt läuft. Mhm.
Ja. Und das hängt sehr ab, das sind auch neue Ergebnisse von Ken Metzen. Viel mehr, als man bisher dachte, und auch eine französische Gruppe, Collas et al., hat gesagt, die Einflüsse der Atmosphäre, also oder Geologie auch in dem Fall, Temperatur, Windrichtung, Hauptwindrichtung, Geländeprofil hat einen erheblichen Einfluss auf die letztendliche Emission auf die Menschen, die sich dort befinden. Und er kann in seiner Originalarbeit, die ist gerade jetzt erschienen, im November 25, die findet man auch dort in den Unterlagen. Und er kann zeigen, dass mindestens in einem Umfeld von 3 Kilometer um eine Windkraftanlage, und das sind noch nicht die 7er, das sind 5 Megawatt Anlagen, in 3 Kilometer haben wir im Bereich, das mit farbigen Kennzeichen, über 105 Dezibel.
Also das heißt, Alice Weidel war doch nicht so weit entfernt gelegen von dem, was man eigentlich tun sollte, in Anbetracht dieser ins Haus stehenden Schäden am Menschen. Die Windmühlen der Schande gehören sofort abgerissen.
Genau.
Ich habe zunächst mal gedacht, na ja, die kann man ja noch weiterlaufen lassen, bis sie sich vielleicht ein bisschen energetisch amortisiert haben. Aber aus dieser Hinsicht ist das wohl eher die Empfehlung. Und da würde mich jetzt auch interessieren, ich bin ja auch Geowissenschaftler, Sie auch. Wie ist denn das mit dem Rückbau eigentlich von den 1500 Tonnen Fundament? Wahrscheinlich werden die noch größer.
Also natürlich, was ich jetzt erstmal sagen muss hier, wir waren jetzt hier im Kleinen, was das auswirkt. Das muss man sich mal vorstellen, dass die kontinentalen Luftströme ja momentan mit jedem Windkraftrad, was noch größer wird, verändert werden. Was bewirkt das eigentlich? So als Geowissenschaftler weiß ich eben, wenn Gebirge entstehen, dann wird der Wind umgeleitet irgendwann, aber es dauert Millionen Jahre. Wir bauen jetzt in ganz kurzer Zeit Windkrafträder, 300 Meter, 400 Meter, 500 Meter, die neuen, die geplant sind, weil je höher man natürlich liegt, desto weniger pausen sich das Terrain nach oben durch. Also ein Luftstrom ist wie ein Wasserstrom. Im Prinzip über den Mittelgebirgen haben wir einen ganz unregelmäßigen Luftstrom. Natürlich Windrichtung wechseln auch mal. Ei, herrje. Das heißt, natürlich haben wir natürlich in 200 Meter Höhe einen ganz unregelmäßigen Luftstrom. Erstmal, man kriegt weniger Strom natürlich raus. Also je höher man geht, desto gerade, also horizontaler geht der Luftstrom und desto mehr Dings kriegt man raus. Aber jetzt muss man mal bedenken, wenn ein Luftstrom jetzt kommt, wie er über Jahre, Jahrzehnte auf einmal die Strömungsrichtung ändern, was daraus in dem ganzen globalen Strömungsnetz werden kann. Das haben wir überhaupt noch nicht bedacht. Das fangen die ersten Geowissenschaftler jetzt allmählich in den Staaten an, das mal durchzurechnen. Die Meteorologen sagen, wie sieht denn unser Eingriff in das Wetter, in die Strömungsgeschwindigkeit überhaupt aus? Und dann haben wir natürlich noch, die Wirbelschleppen trocknen wie ein Föhn den Boden aus. Durch die bis zu 4000 Tonnen schweren Fundamente werden die Wasseraquifere im Boden umgeleitet. Das heißt, das Wasser ist nicht weg, aber es ist nicht mehr da, wo es vorher war. Und auf einmal haben wir ganz komische neue Sachen, wo auf einmal Bäume vor Ort, das kann man sogar teilweise sehen, im südlichen Niedersachsen, um die Windkraftanlagen, da wächst nur noch Heidelbeerzeugs.
Mhm. Weil nicht mehr genug Wasser
ist. Ja, und dann wird gesagt, ja, das ist der Klima. Das ist
auch der Klimawandel, wird gesagt. Die Pflanzen nehmen den Schall ebenfalls auf.
Ja. Zum Beispiel. Und so. Auch das Mikroklima ändert sich ja in diesem Fall, weil ja jetzt die Sonne plötzlich reinscheint, wo vorher keine war. Da waren ja keine Randbäume, die das abdecken. Und das hat also jemand erklärt von der Weinstephaner Universität. Wir haben ihm gesagt, bis zu 50 Meter rechts und links auch von diese Wege, die jetzt durchgemacht werden, trocken passiert eben genau das, dass es hier austrocknet, dass sich das Mikroklima ändert. Und es gibt dann von Spiegel TV eine Reportage dazu, wo sie dann einfach mal im Satellitenbild mit der Wärmebildkamera draufgehalten haben. Und da sieht man genau diese Wege, wo die Windräder gebaut werden, wo dieser Weg ist. Und die haben dann nicht so ganz dünn, sondern die haben richtig dick, wo der Wald nicht mehr kalt ist. Hm. Das heißt, der ist nicht mehr unsere Klimaanlage, die wir haben. Und wir haben gesagt, es wird immer heißer. Und wir machen uns unsere eigenen Klimaanlagen kaputt, weil das ist genau das, was der Wald macht.
Dazu kommen dann noch die Solarfreiflächenanlagen, ja, die ja immer mehr ausgebreitet werden, wie Herdplatten in der Landschaft, statt dass dort eine feuchte Wiese ist. Und das gibt natürlich dann Thermik, das löst wieder Wolken auf, verändert Niederschlagregime, dann heißt, oh Gott, schaut, der Klimawandel messbar, es wird trockener, es wird wärmer, ja, selbst gemacht. Und was passiert denn mit den Insekten über diesen Photovoltaikanlagen? Die denken von oben, ach, das ist ein schöner Teich, da kann ich jetzt landen, auch da kann ich ableiten, teilweise. Und 10 Sekunden später macht es Brutzel und sie sind weg. Mhm. So,
70
und das passiert,
Grad, oder ja, wie viel hat seine Oberfläche?
Grad, unten drunter ist es trocken und oben drüber wird noch Wärme produziert. Und
das Wasser wird auch noch auf den Flächen abgeleitet, dann linear in den Boden gebracht. Das heißt, es kann nicht mehr versickern, das wird dann oberflächlich abgeleitet, führt zu Überschwemmungen bei Starkregen.
Das ist der menschengemachte Klimawandel. Ja. Genau das ist das. Damit verhunzen wir die Natur. Und wenn man wirklich denkt, also tatsächlich auch als Geologe, würde ich hingehen und sagen, habe ich gestern angesprochen worden von zwei jungen Menschen, die gesagt haben, die wollen bei uns mitten im Moor in Niedersachsen eine Windkraftanlage errichten.
Das ist das,
und
was sie
sagen. Geh mal hin und vor 10 Jahren, ich will ja im Moor was bauen. Ja. So viele endemische Tierarten, die nur dort vorkommen, ein Moorsystem einmal zu renaturieren, nachdem es kaputt ist, das ist aussichtslos. Moor heißt ja nicht, ich leite jetzt Wasser wieder irgendwie rein. Da muss ja eine biochemische Reaktion wieder, das dauert Jahrtausende, bis es entsteht. Das ist nicht einfach hier ein, das sind so grüne Fantasien, wo man sagt, ich überschwemme den ganzen Käse und dann haben wir wieder Moor. Nee, dann haben wir wirklich nur eine vor sich hin stinkende Brache, aber sonst haben wir gar nichts.
Ich würde gerne auch noch weitere Punkte reinwerfen, was ich auch noch aufgeschrieben habe. Die Landwirte werden quasi verführt, ihre Felder für Windkraftanlagen herzugeben. Ein Landwirt sagte, ich kann damit so viel Geld verdienen, das kriege ich mit normaler Produktion, Weizen oder Anbau gar nicht verdient, ja. Wieso man das anbietet? Dann gehen ja auf Flächen kaputt, wo unsere Lebensmittel angebaut werden.
Durch Jahrzehnte verfehlte Landwirtschaftspolitik verarmt man erstmal die Landwirte, bringt sie an den Rand des Ruins und dann wedelt man mit Scheinchen, wenn ihr macht, was wir wollen, dann könnte wieder überleben finanziell. Das ist ein total mieses Spiel.
Also Bürokratie wird denen das Leben schwer gemacht und dann kommt die leichte Lösung,
ja,
oder?
Ja, auch mit Preisverfall an den Märkten. Ich meine, die Politik ist Weltmeister im Anheben des Strompreises, aber dass wir einfach mal verlässliche Milchpreise haben, die auf Dauer auch so bleiben, das kriegt man nicht hin. Und die Landwirte können teilweise nur überleben, weil sie immer mal wieder ein Stückchen Land verkaufen, um so ihre Betriebskosten zu decken. Also solche Beispiele kenne ich aus dem Allgäu. Und das ist einfach eine Versündigung auf dieser Seite auch an unserer Heimat. Und jetzt braucht man natürlich die Landwirte wegen der Flächen und die Waldbesitzer, um diesen Windwahnsinn umzusetzen. Und dann winkt man halt mit Scheinchen. Und wessen Scheinchen sind's? Der Stromverbraucher, die den teuersten Strompreis der Welt bezahlen, die des Steuerzahlers.
Und das ist natürlich total
perfide. Man muss dazu sagen, wie Philipp Nimmermann mal so schön sagte, der Staatssekretär von Habeck, wir entlasten ja den Bürger, weil wir die EEG-Umlage ja jetzt dem Steuerzahler aufbürden.
Ja, bingo.
Und dieses Wollen, ich denke,
das sind
ich bin leider nur Steuerzahler, ich bin scheinbar in diesem Land kein Bürger.
Da will ich noch einen Begriff in die Runde werfen. PFAS war auch auf dem Symposium, vielleicht da nochmal was.
Das betrifft ja auch die Landwirte, weil die produzieren ja gerne gute, hochwertige Lebensmittel und auf einmal werden sie selber zu Verschmutzern ihrer eigenen Lebensmittel.
Was passiert da genau?
Das ist auch noch so eine Perfidie.
Wer will es beschreiben?
Dann lasse ich gerne die Biologen vor.
An
praktisch jetzt neu aufgekommene Gefahr für das Grundwasser, die Peri- und Fluoracylsubstanz, da hängen sich eben diese Fluoride zusammen. Das sind also persistente Chemikalien, verschiedene Stoffklassen. Ich war gerade im Februar auf der PFAS-Konferenz hier in Berlin. Man ist sich mit der Einteilung dieser Stoffe noch gar nicht so sicher. Es gibt verschiedene Arten. Es gibt sie fest, gasförmig, flüssig, in vielen Arten. Viele von den PFAS-Stoffen sind in den Bratpfannen, wetterfesten Sachen, in der Auskleidung von medizinischen Geräten. Sie sind unverzichtbar. Man kann sie nicht alle verbieten. Das ist ja kontraproduktiv. Aber viele von diesen Stoffen bilden praktisch lang anwesende Molekülketten, die sich im Körper anlagern können. Man hat sie schon in Embryos nachgewiesen. Okay. Das war früher in großen Mengen im Feuerlöschschaum drin. Das hat man jetzt abgestellt. Das ist einfach, weil sie sehr feuerresistent sind. Und man kann über lange Jahre halt nachweisen. Und sie nehmen natürlich auch die industrielle Produktion zu. Sie sind auch auf den Windkrafträdern natürlich überall drin, wo man Beschichtungen hat. Und es macht es sehr schwer momentan. Man kann sie rausfiltern, aber es ist schwierig. Und wenn man sie zum Beispiel in der vierten Klärstufe, könnte man sie rausfiltern. Aber sie müssen entweder verbrannt werden oder verglast werden. Und das können viele kleine Kommunen mit ihren Klärwerken gar nicht leisten.
Also die Rotorblätter sind PFAS beschichtet.
Die haben beschichtet, es löst sich auf, wie jede Bratpfanne, die irgendwann mal ihren Geist aufgibt.
Aber der große Unterschied ist, dass das ja sozusagen prädestiniert ist, so ein Flügel, natürlich, der sich mit 400 Stundenkilometer Maximalgeschwindigkeit an den Spitzen bewegt, der ja sozusagen abgerieben werden wird. Unsere eigene Verantwortung, dass wir Pfannen beobachten oder nicht scheuern oder dass wir eine Pfanne entsorgen rechtzeitig. Aber auch hier etwas passiert, wieder etwas, wo keiner sonst Einfluss wieder nehmen kann. Es wird ein großflächiger Abrieb über einem weiten Grundstück der Agrikultur verstreut. Und jetzt so wie bei dem Moor, bei diesem Hochmoor, auch in dem Fall die Quellen, die da in dieser Hochhornisgrinde entstehen, die dann irgendwo wieder austreten. Das kann in 10 Jahren sein, dass dann das PFAS, was die Windkraftanlage da oben macht, unten austritt und nie wieder zu eliminieren ist oder so gut wie nie wieder.
Also der Feinstaub in der Luft reibt das quasi ab und das verteilt sich über die Felder.
Es kommt auch von den Windkraftwerken.
Bei 400 km/h Flügelgeschwindigkeiten kann man sich vorstellen, wie das dann über die Landschaft versprüht wird. Das lässt sich nie wieder dekontaminieren, diese ganzen Böden.
Und das Problem ist, wenn das natürlich ins Grundwasser rein eindringt, in die Wasseraquifere. Kein Mensch kann sagen, wann es wieder aus wird. Es gibt da Tracer-Versuche im Wasser. Da ist es innerhalb von 2 Tagen wieder im nächsten Gewässer. Aber es kann auch mal 1000 Jahre dauern. Es kann unheimlich dauern. Es kann im Stein erstmal warten. Und der Gefahr sind wir uns gar nicht so richtig bewusst im Moment. Also die Wasserproblematik wird in den nächsten 50 Jahren nicht nur in Deutschland, in Europa entscheidend werden. Da werden ganz neue Methoden möglich sein und wirklich da ist Handeln vonnöten. Da ist erstmal eine Einteilung dieser Stoffe nötig. Wie gesagt, selbst die Deutsche Chemiegesellschaft hat da im Februar auch gesagt, wir müssen die Stoffe erstmal einteilen. Die sind noch gar nicht richtig. Wir sind auf dem Weg, aber wir brauchen noch Gelder. Und da sehe ich auch meine Aufgabe und die Aufgabe der Partei, die Forschung zu fördern, die unser aller Leben natürlich schützt.
Und so lange ein Moratorium.
Ja.
Wenn ich die Schäden gar nicht kenne, die ich anrichte, habe ich sofort einen Stopp reinzuhauen.
Richtig, das ist die Forderung, die wir aufgrund des Infraschalls sowieso erheben.
Und ich brauche das Stromnetz.
Und aufgrund des Stromnetzes.
Und aufgrund des
Pilmbaus. Ja, und da muss man ganz ehrlich sagen, da gibt es einen schönen Spruch von den Tuareg aus der Sahara, Wasser ist nichts, solange du es hast. Ja. Das sollte man sich mal in den Hinterkopf, wenn ich auf einmal nicht mehr einfach zum Hahn gehen kann, sondern hier, Skoll, dann... Ja, und dann verboten, oder ich brauche nur abgefülltes Wasser. Das, wenn man mal in der Sahara war und wirklich richtig Durst gehabt hat, nicht ein bisschen Appetit hier, bei 40 Grad, dann weiß man,
Das fand ich super interessant bei Ihrem Vortrag. Die Phase 2, 3 beim Blackout, wenn man selbst kein Wasser mehr hat, also nicht wie am Anfang, okay, Spülung funktioniert nicht mehr. Nein, ich habe kein Wasser mehr zum Trinken. Ja. Vielleicht öffnet das auch noch ein bisschen die Augen, was uns bei einem Blackout ins Haus stehen würde.
Man hat das jetzt gesehen, also das Beispiel, das ich hatte, war Venezuela. Die hatten 6 Tage Blackout tatsächlich. Und gerade in die Großstädte haben ja viele nicht vorgesagt. Das heißt, da habe ich vielleicht 1, 2 Flaschen Wasser oder okay. Ich sprudle, das ist noch am schlimmsten. Das heißt, ich habe kein Wasser mehr. Nach 3 Tagen ohne Wasser stirbt der Mensch und ein Kind stirbt nach einem Tag ohne Wasser. Und wenn ich natürlich als Vater bin oder Mutter und ich merke, meine Kinder sind jetzt am Sterben, in Venezuela war es dann so, in dieser Hauptstadt, da gibt es einen Fluss, der ist so dreckig, der ist direkt braun, da ist alles und die Menschen haben da draus getrunken in ihrer Verzweiflung, weil sie sonst gestorben wären.
Wann war das jetzt vor?
Oh, das ist 4, 5 Jahre her.
4 Jahre her.
4 Jahre,
ja, 4 Jahre her.
Ich habe darüber mal berichtet, deswegen weiß ich es genau. Und da sieht man dann das Foto, wie die Menschen mit den Kanister an diesem Fluss stehen und quasi das Wasser da rausnehmen. Als wenn du nun vorbereitet bist, dass wenigstens noch Wasser füllt, dann hast du vielleicht das Großteil draußen, aber die meisten, da ist ja Dreck, da ist ja Gift drin, PFAS, da ist ja alles Mögliche
drin. Gibt ja keine Kanalisation in den Elendsvierteln von Caracas.
Du kriegst ja Durchfall, alles Mögliche, aber die Menschen waren so verzweifelt und das macht Phase 3, so wie ich ihn nenne. Und da werden Menschen verzweifelt und der steht halt dann vielleicht da beim Nachbarn mit der Axt und haut ihm die Türen, weil er den
sein Wasser weil er da Licht sieht. Oder wenn er da Licht sieht.
Oder wenn er da Licht sieht, ja.
Und wie lange dauert denn das? Dort war 6 Tage Blackout. Wie lange dauert es denn bei uns in Deutschland?
Das ist die große Frage, das weiß keiner.
Wo man wieder da ist.
Man schätzt zwischen 3 bis 10 Tage, wobei man sich das nicht so vorstellen kann. Es ist 10 Tage gar nichts und dann auf einen Schlag, sondern es geht stufenweise. Manche haben vielleicht nach 2 Tage schon wieder Strom, andere vielleicht erst nach 10 Tage. Hm. Wir hatten es ja in Deutschland schon mal, wo 2006 das Winterchaos war, dass die Menschen lange ohne Strom waren. Das kann also jederzeit passieren und wir tun gerade alles, dass es auch passiert, weil eben wenn man eben Wind und Solar mit dem kann ich kein Stromnetz mehr aufbauen. Also wenn der Blackout war, ein Windrad ist nicht geeignet für einen Schwarzstart. Dafür brauchen wir spezielle Kraftwerke, da haben wir nur 140 von unseren 80 Millionen, die das überhaupt können und da muss von dort aus langsam das Stromnetz wieder aufgebaut werden. Man hat jetzt in Berlin gesehen, wie viele Tage das da gedauert hat für die 40.000. Hm. Jetzt reden wir hier vielleicht mal von 400.000, von 4 Millionen, von 40 Millionen, wie lange das dauert, bis dieses Stromnetz wieder aufgebaut
wird. Ja. Berlin war ja nur ein punktueller linksextremistischer Überraschungsanschlag auf unser Stromsystem. Na gut, okay. Aber der geplante und schleichende, dauerhafte Anschlag auf unser Stromsystem, der wird ja einen Blackout erzeugen, der nicht nur punktuell in einem Stadtteil stattfindet, sondern die Dimensionen von Spanien.
Spanien und Portugal, 2 Länder unter Teil von Frankreich ohne Strom. Und was viele nicht wissen, ich sage immer fast heroisch, hat sich da ein Atomkraftwerk zwischen uns und Spanien geworfen, sonst wäre der Blackout vielleicht weitergekommen. Das hat dann selber den Geist aufgegeben, das musste abgeschalten werden, weil es eben hier diese ganzen Frequenzschwankungen aufgefangen hat, zu unserem Glück. Sonst wer weiß, was passiert wäre.
Ganz Europa eventuell.
Und das Problem ist immer, wenn man das liest wie in Venezuela, und dann kommt man sich an die mittelalterlichen oder spätrömischen Berichte vor, mit einem Schlag ist Cholera wieder da, ja, mit einem Tag kommen die ganzen Immunerkrankungen auf einmal, wie wenn natürlich Dreck und Ungeziefer, Wurmerkrankungen, mit einem Schlag, das zurück geht schneller als man denkt, und das ist nicht so schnell wieder umzukehren. Mhm. Also wenn man einmal eine Stadt hat, wo dieses Versorgungssystem zusammen. Ich erinnere an Hamburg kurz 1950. Eine riesen Cholerawelle durch das Zusammenbruch der Kanalisation. Das geht ruckzuck, ist das wieder da. Und da machen wir die Augen zu und sagen, ja, hier rennen die bunten Einhörner durch die Straßen. Ja, schön und gut. Aber hat man die Cholera auf einmal wieder da, dann ist das Geschrei mit einem Schlag ganz groß.
Würden Sie sagen, wir steuern hier in Deutschland auf ein Chaos zu, wenn das so weitergeht?
Es hat, wie gesagt, Spanien war eigentlich für uns, also für mich war das die letzte Warnung letztendlich, die wir bekommen haben. Wir haben am 19.08.24 durch eben so einen Wechselrichter in Deutschland massive Schwingungen gehabt. Und es hat 2 Stunden gedauert, bis wir die weggebracht haben, aufgrund eines Windparks.
Also da war so viel Energie im Netz durch Windkraft, der plötzlich.
Die Schwankungen im Netz, dass quasi die Straße nicht mehr so rund war, sondern die war so gezappt. Das kann Geräte kaputt machen, das kann Generatoren zerstören. Das heißt, es kommt ja dann immer noch viel dazu, dass bei so einem Blackout was kaputt geht und dann komme ich vielleicht gar nicht zum Wiederaufbauen, weil die Geräte kaputt geht.
Jetzt habe ich noch einen irrwitzigen Punkt hier drauf. Wenn die Windräder sich so schnell drehen und Sonne so viel scheint, was manchmal ja auch im Jahr passiert, dann haben wir so viel Strom, der geht dann zu unseren Nachbarn, zum Beispiel nach Österreich, richtig? Können Sie da auch nochmal beschreiben, was die zahlen für den Strom oder wie das da genau abläuft?
Also mir hat mein österreichischer Stromhändler erzählt, dass der Strom in Österreich im Schnitt um 1 bis 2 Cent günstiger ist, durch das, was wir quasi die nicht sponsern. Weil wenn wir einfach zu viel Strom haben, dann geht der wo Österreich, da passieren mittlerweile Dinge, die kann man sich gar nicht vorstellen, die haben ja diese Wasserspeicher, und das heißt, da wäre quasi das Wasser hochgepumpt, wenn ihm zu viel Strom da ist, wo sie ja Geld von uns bekommen, wir verschenken den ja nicht, wir zahlen ja auch noch dafür,
also da Müllgebühr,
und da hier quasi da die Wasserspeicher aber voll, dann wird das Wasser auf der anderen Seite an die Generatoren hier quasi vorbeigeleitet, einfach nur so. Und dann wird auf der anderen Seite hochgepumpt, nur weil die Geld von uns kriegen. Das bringt uns aber keinen Zuwachs, weil wir dann trotzdem nicht größere Speicher haben. Aber es kostet unglaublich viel Geld. Es gibt da so eine Art, wie man kann sich vorstellen, wie ein Tauchsieder, wo einfach Wasser erhitzt wird, um den Strom zu verbrauchen. Nur damit dieser verbraucht wird, wenn er so viel ist, weil es dafür richtig Geld gibt. Wir zahlen teilweise mehr, als was wir bezahlt, also fürs Nicht-Abnehmen, als was man fürs Abnehmen bezahlt. Und wir müssen ja die Produktion ja auch noch bezahlen.
Ja, Wahnsinn, ne?
Das ist Wahnsinn.
Also
deutsche Energiepolitik.
Nicht umsonst haben wir den höchsten Strompreis in Deutschland. Ja.
Ach, und da kommt ja noch die Steuer dazu. Letztes Jahr werden nur 4,6 Cent eigentlich auf jede Kilowattstunde dazugekommen, EEG.
Kein Land der Welt zahlt mehr, ist das richtig? Oder?
Also Welt weiß ich jetzt nicht, aber zumindest in Europa.
Auf irgendeiner Insel wird es vielleicht noch teurer sein.
Aber Europa haben wir die höchsten Strompreise. Da gibt es eine Seite, die vergleicht immer die Hauptstädte miteinander. Und da ist Berlin ganz vorne dabei. Und da fehlt ja noch diese EEG-Umlage, die ja der Bürger nicht mehr zahlen, sondern der Steuer.
Und dafür haben wir das fragilste Netz, kann man ja auch sagen. Das ist nicht mehr, oder?
Fragilst, also wir haben mittlerweile ein sehr fragiles und es gibt immer mehr Länder, die quasi wie so Netztrenner einbauen, dass sie sich im Notfall...
Genau, die wollen unseren Strom gar nicht mehr.
Ja, gerade die Tschechen und Polen sagen, wir wollen mit dem nichts zu tun. Die Norweger sagen mittlerweile, wir bauen keine Leitungen
mehr. Also sie knipsen sich ab quasi von Deutschland.
Ja, die Norweger haben ganz klar nach der Dunkelflaute 2024 und Schweden, Ehepaar Busch sowieso, die haben ganz klar gesagt, sie wollen, also jetzt kommt keine neue Leitung mehr. Unsere Energiewende war ja gedacht, wenn wir viel Wind produzieren, kriegt man mehr oder weniger die Norweger, wenn wir keinen haben, dann kriegen wir von denen wieder. Die hat aber keiner gefragt, ob die das wollen. Bei denen steigen die Preise, die Ebba Busch, die schwedische Energieministerin, sagt ganz klar, das hat massive Auswirkungen auf die, also der Abschaltung der Atomkraftwerke bei uns, massive Auswirkungen auf den Strompreis in Schweden. Da kann man sich vorstellen, wie die Auswirkungen erst bei uns sind.
Also das heißt, im Endeffekt könnte es irgendwann sein, dass alle europäischen Nachbarn sich abknipsen und wir sind hier auf der Insel, oder? Wäre das möglich?
Theoretisch.
Wir spielen weiter den Geldesel. Das können wir. Also das haben wir gelernt.
Geld, aber wie gesagt, in Norwegen und Schweden, da ist ja, also Norwegen, da ist Strom, ist, der darf nichts kosten. Und es war halt so an dieser Dunkelflaute, dass der Nordnorweger hat 10 Euro die Megawattstunde im Großhandel gezahlt und der Südschwede oder der Südnorweger hat das 100-fache gezahlt. Und das sind, da hat eine Dusche in Schweden hat 4,80 Euro gekostet, einmal duschen, weil das alles mit Strom bei denen läuft, weil der normal so günstig ist. Dank uns, weil bei uns zu wenig Strom da war und wir aus alle anderen Länder den Strom abgesagt haben. Wir haben den 12-fachen Preis gezahlt vom normalen Jahresdurchschnitt, weil wir jedes Ölkraftwerk bei der Dunkelflaute, die aus den 70er Jahre Umweltschutz, weil keine Sau interessiert, alles angefahren, was noch da war, wirklich alles, was noch da war,
damit wir
diese Dunkelflaute überstehen. Und nächstes Jahr fällt eine Leitung von Norwegen weg, die müsste erneuert werden nach 50 Jahren und das wollen die nicht mehr. Das heißt, bei der nächsten solchen Dunkelflaute geht im Norden das Licht aus.
Tja. Was sind Lösungen zum Abschluss der Sendung nochmal? Was macht der Parlamentarier?
Also der Parlamentarier würde sehr darauf dringen, dass wir Umweltexperten einstellen, beschäftigen, die sich im Umwelteuroparecht, im Umweltlandesrecht richtig ausgenommen gesagt, ihr verstoßt ja mit dem Bau auch gegen EU-Recht, selbst gegen das eigene Bundesrecht. Dass, wenn Naturschutzgebiete nicht mehr geschützt werden, dann ist irgendwas im Argen. Und das muss alles wieder vernünftig gemacht werden. Das muss mit einen Blick in die Zukunft gemacht werden, aber ohne sichere Energie keine funktionierende Industrie. Das ist ein ganz einfacher Satz und solange der nicht berücksichtigt wird, wird es im Land auch nicht besser werden.
Ihre Lösung?
Ja, man muss praktisch eine erstmal Ist-Aufnahme machen, und einen sofortigen Stopp der Planungen neuer Windenergieanlagen aus verschiedenen Gründen. Meine größte Sorge als Arzt und die vieler im Ausland, wir sind inzwischen ganz in enger Verbindung, vor allem mit ausländischen Universitäten, ja, weil hier noch Möglichkeit besteht, sich auszutauschen.
Also deutsche Wissenschaft würden Sie gar nicht mehr zu anziehen.
Im Moment können wir an deutschen Universitäten überhaupt nicht zu Wort kommen. Mhm. Ja, das ist gar nicht möglich. Ja, das heißt, wir haben auch darin jetzt einen Vorteil gesehen. Wir verbreiten das Wissen weltweit und denken auch, dass von außen auf dieses Deutschland zu Erkenntnis und Wissen und Notwendigkeiten zurückkommen. Und meine erste Sache wäre eine ganz klare erstmal Erforschung, was haben wir konkret, welche Anlagen und was hat welche Konsequenzen, nämlich was bisher immer verpasst wurde, alle Folgeabschätzungen zu machen. In jeder Richtung, auch in Richtung PFAS, weiß man noch nicht mal genau, was es macht. Man weiß, dass es einen hormonellen Charakter hat, was wahrscheinlich vor allem für männliche Embryonen ein Problem ist. Und wir haben es in der Muttermilch, wir haben es in dem Urin von Babys. Und das ist zum Beispiel eine Geschichte, da verstehe ich irgendwo auch die Welt nicht mehr. Umweltbundesamt, Landesumweltamt, wenn man liest, was ihre Aufgaben sind, es ist der Emissionsschutz. Wasser, Luft, Schall. Wo bleiben diese Menschen, die diese Aufgaben haben? Wo bleibt ihre Verantwortlichkeit? Und wenn man mal diese ist, also dieses wirklich, was haben wir aktuell, dann kann man vielleicht sagen, das müssen wir wissenschaftlich jetzt darlegen. Da haben wir dann, wir haben so viele Leute, die so viele Kenntnisse angesammelt haben, aber nicht Gehör finden. Ja.
Und selbst wenn man stellt bei den kleinen Anfragen, die ich im Hessischen Landtag im letzten Jahr gestellt habe, viel PFAS-Anfragen, da kommen Antworten, da kann man einfach nur drüber lachen.
Also die Wissenschaft in Deutschland können wir auch nicht mehr zu Rate ziehen sozusagen. Da müssen wir es auch angehen.
Ja, das will ich nicht ganz ausschließen, aber man kommt gar nicht mit sozusagen den wissenschaftlichen Abteilungen in Kontakt, weil man sofort abgeblockt wird. Das liegt, glaube ich, hauptsächlich daran, dass Gelderverteilung über staatliche Stellen läuft. Ja. Und eine Universität sich wahrscheinlich sehr schwer tut, ihre eigenen Geldflüsse zu stoppen.
So ist es. Sprich, es wäre Ihre Lösung. Subventionen stoppen, weil ohne Subventionen wäre das gar nicht möglich.
Ja, EEG quasi stoppen, dass es für neue kein EEG mehr gibt, dann rechnet sich kein Windrad mehr. Knopf wird sowieso jetzt wahrscheinlich seit 1. April nicht sich mehr rechnen mit den Nullstunden. Haben wir letztes Jahr fast 600 gehabt.
Das ist eine Umverteilung von Arm zu Reich quasi. Die
so könnte man es eigentlich sagen. Wenn wir das wegstoppen, dann wäre das Thema wahrscheinlich relativ schnell erledigt, weil die Menschen denken immer, ja, die, wo Windräder bauen, die machen das fürs Klima. Ich habe solche Windräder vor 20 Jahren die Finanzierung vermittelt. Ich kann ganz klar sagen, es geht nur um ein einziges Thema. Was investiere ich, was kriege ich raus? Es geht einfach nur ums Geld. Und wenn wir den Hand zumachen, ist das Thema ganz schnell erledigt.
Lösung aus dem Parlament,
Herr Rothus. Der Rückweg war schon teuer und der Rückweg wird auch nochmal teuer. Aber je schneller wir den Rückweg antreten, desto besser.
Genau.
Aber das bestimmt der Bürger, der Wähler. Wir haben Landtagswahlen dieses Jahr und im Osten, in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, haben wir die Chance, eine Landesregierung zu stellen. Nur wenn der Bürger schon genügend aufgewacht ist, genügend entschlossen ist, dass es wirklich eine Kehrtwende braucht. Ich meine nicht 360 Grad, sondern wirklich 180. Baerbock lässt grüßen. Nur der Bürger kann uns dieses Mandat erteilen. Ansonsten müssen wir weiter Symposien machen, warnen, Anfragen stellen, Anträge stellen, die alle abgelehnt werden. Nee, wenn die Menschen aufwachen, dann müssen sie uns ein Mandat erteilen. Und da geht es nicht um Eigennutz, sondern es geht um das Retten unseres Kollektivs, unserer Wirtschaft, unserer Bürger, Kinder, der Gesundheit, der Kinder, dass wir eine Zukunft haben in diesem Land.
Und Sie setzen sich auch weiter dafür ein, dass dann das zweite Symposium vielleicht auch stattfindet und
natürlich und dann hoffentlich schon Lösungen aufgezeigt werden können, die ersten Schritte aufgezeigt werden können, aber nur in der Politik und nur über die Regierungsverantwortung, über die Exekutive kann das Umsteuern eingeleitet werden.
Sie haben ja auch eine Zeitung, die wir nochmal eben kurz hier einblenden. Vielleicht wäre das ja auch, meine Damen und Herren, etwas, wo auch die Experten daran mitarbeiten möchten, dass man da eine Spezialausgabe zum Thema Windkraft macht zum Beispiel.
Genau, hier ist das Thema Krieg und Frieden in Europa drin. Das ist ja auch leider so ein existenzbedrohendes Thema, aber Windkraft ist es definitiv auch. Wir brauchen in vielen Bereichen ein radikales Umsteuern.
Ja, meine Damen und Herren, damit kommen wir mit Blick auf die Uhr zum Ende der Sendung. Wir haben den digitalen Bereich abgedeckt, der analoge Bereich wird abgedeckt, die Aufklärungsarbeit wird abgedeckt. Und ich denke, wir können heute eins mitnehmen. Umweltschutz war früher mal grün, heute ist der Umweltschutz blau. Ich glaube, das kann das Fazit der Sendung sein. Hier sitzen diejenigen, die sich um die Zukunft der Umwelt, die Zukunft der Menschen kümmern. Und ja, verteilen Sie das Video bitte gerne weiter und unterstützen Sie die Arbeit. Vielen Dank. Vielen Dank an die Runde.
Gerne.
Dankeschön.
Danke.